Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Dieses Buch spiegelt für mich die Herrlichkeit Gottes wider, indem es dir und mir verdeutlichen soll, wie mächtig und gewaltig Gottes Gnade ist. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen Ruth, ihrer Schwiegermutter Naomi und ihrem zweiten Mann Boas, der als ihr Erlöser bekannt wird. Diese Geschichte verdeutlicht uns, dass wir einen Erlöser benötigen, um wiederhergestellt zu werden. Es handelt von einem gegenseitigen Bund, das ein Ehepaar schließt, damit Segen fließen kann. Wenn wir davon sprechen, dass ein Bild mehr als 1000 Worte sagt, soll auch der Titel »Die Gnade Gottes uns offenbaren«, welch ein Geheimnis sich hinter dem Buch Ruth verbirgt. Mit diesem wunderbaren Meisterwerk hebräischer Erzählkunst wird uns das Herz Gottes sichtbar. Dieses Buch ist übertrefflich in einer Kompaktheit, Lebendigkeit, Schönheit und Wärme. Ich liebe die dramatische Wirkung und die Wendung dessen, was passiert, wenn wir gehorsam sind und uns Gott vollständig hingeben. Ruth ist für mich ein Vorbild dessen, was entsteht, wenn wir in einer Zeit des Verfalls, der Not oder auch der Herausforderungen weiterhin an Gottes Zusagen und seinen Geboten sowie an seiner Gnade festhalten.
Mhm. Wow.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Im zweiten Teil zur Studie und zum Buch Ruth.
Boah.
Ja, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen was vorgelesen aus der Einleitung. Sei herzlich willkommen, heißt der Titel. Und da habe ich so ein paar Gedanken geteilt, warum ich die Studie geschrieben habe, was ich darin gefunden habe. Und ja, das waren so Sätze, die ich so schön fand. Deswegen wollte ich sie gerne einmal vorlesen.
Mhm. Ja, ich habe gerade eben einfach meine Augen geschlossen und ihm zugehört. Das war richtig schön.
Ja, einmal Thema Erlöser. Wir brauchen einen Erlöser. Es ist nötig, einen Erlöser zu haben. Und darum handelt es sich in diesem Buch. Ruth braucht einen Erlöser, der sie löst. Das ist der Boas, ein Bild für Jesus Christus. Mhm. Und das ist so spannend, wie im Alten Testament immer wieder hingewiesen wird auf Christus, Jesus Christus. Und das ist so schön. Und auch Boas, sein Charakter, wie er sich Ruth hingibt, obwohl sie nicht eine Jüdin ist, eine Moabiterin, und dennoch nimmt er sich ihr an. Und das spiegelt so die Gnade Gottes wider für mich.
Mhm. Absolut. Absolut. Ich finde das sehr stark, dass du die Studie die Gnade Gottes genannt hast und nicht die Ruth-Studie, weil man in dem Sinne ja das, also es geht ja bewusst um das Buch, und dennoch hast du diese Verknüpfung zu der Gnade gefunden. Wie würdest du persönlich sagen, wäre der Verlauf der Geschichte geworden, hätte Ruth sich nicht Naomi angeschlossen? Weil, sagen wir mal so, sie hätte ja alle Berechtigung gehabt, als Moabiterin in ihrem Land zu bleiben, dort zu heiraten, weil sie war ja eine junge Frau. Was denkst du, wie hätte denn die Geschichte laufen können andererseits? Weil ich finde, das ist nämlich auch interessant. Natürlich sehen wir die Geschichte und die ist ganz wunderbar.
Spannende Frage.
Ist eine spannende Frage. Stell dir vor, sie hätte sich dagegen entschieden.
Also einmal der Blick von Gott. Ich glaube, Gott hat sich einfach eine andere Person ausgesucht. Er kommt zu seinem Ziel. Das auf jeden Fall definitiv. Aber von ihrer Seite aus, ich glaube, ihr wäre sehr viel Segen verloren gegangen.
Genau.
Ich glaube, es hätte natürlich ganz anders geendet, ne?
Ja.
Ganz, ganz anders. Wenn sie in ihrem Land geblieben wäre, hätte sie Gott nicht nachfolgen können. Sie hätte dann den ihren alten Göttern, diesen Götzenanbetungen, alles, was die Moabiter gemacht haben, Kinderopferung, alles zählt ja dazu, was für Gott einfach ein Gräuel ist. Diesen Göttern wäre sie weiterhin nachgefolgt. Mhm. Ja. Das, was für sie völlig normal ist, das hat sie ja hinter sich gelassen und hat das Unnormale, das und vielleicht unerwünscht in dieser Welt dafür sich entschieden. Und dann wäre da ihr Leben ganz anders gewesen. Vielleicht hätte sie auch noch ein zweites Mal geheiratet. Einen ganz anderen Mann wäre bei ihrer Familie geblieben. Ich weiß nicht, wie das Ende oder wie der, was, ja, was sich ändern würde. Aber für mich ist wichtig, was, boah, ich glaube, Gott schreibt trotzdem Geschichte. Und Gott hat ja auch, er hat immer einen Plan B, sage ich mal so.
Ja. Ne? Und ich finde, das ist zum Beispiel etwas, was man so sieht. Das war ja ein, er schreibt eine gerade Geschichte auf krummen Linien. Also das war ja wirklich in vielerlei Hinsicht einfach eine absolute, ein absolutes Abenteuer, ein Wagnis, dass sie das trotzdem eingegangen ist. Was würdest du sagen, was sind so diese drei größten Merkmale oder drei größten Eigenschaften von Ruth, die sie so richtig charakterisieren in diesem Buch?
Ich lese mal ganz kurz vor, was Ruth zu bedeuten hat oder was ich über sie geschrieben habe. Ich habe in der Einleitung ganz kurz bin ich auf Elimelech eingegangen, auf Naomi, auf Orpa, die andere Schwiegertochter und Ruth. Und das ist ja interessant, von der anderen Schwiegertochter auf deine Frage zurückzukommen, auf die vorige Frage. Sie ist ja zurückgegangen.
Richtig.
Ist ja
deswegen
sage
ich.
Wir hören ja nichts.
Wir hören nichts mehr.
Also was heißt schön? Wir hören nichts mehr von der. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, wie jetzt die Geschichte geendet hätte. Aber sie ist ja dran geblieben und Ruth, die Hauptperson des Buches, ist die treue und die glaubende Frau, die bereit ist, Heimat und Familie zu verlassen, um den lebendigen Gott anzuhängen und zu dienen. Sie steht sinnbildlich für den Menschen, der aus freien Willen Jesus Christus erwählt.
Ja.
Natürlich hat ihr Name auch die Bedeutung, dass sie auch die Freundin ist.
Mhm.
Also besonders an ihr finde ich wirklich, dass sie für eine Person steht, die aus freien Willen Jesus Christus nachfolgt.
Mhm.
Gott ist ein Gott, der uns einen freien Willen geschenkt hat. Und das finde ich so schön, dass hier zwei Frauen die Entscheidung treffen können, mit Naomi mitzugehen, in ihre Heimat zurück. Und Naomi drängt oder ja geht, Ruth sagt, dring nicht in mich ein. Also Naomi
überrede
spricht
mich nicht,
so,
ne?
Genau, sie will die ganze Zeit die beiden überreden. Und sie schafft es bei Orpa. Orpa geht zurück in ihre Heimat. Sie kann nicht diesem Gott nachfolgen, wie Ruth es tut, diesen unbekannten Gott. Und ihr freier Wille, ihre freie Entscheidung sieht anders aus. Und es ist so schön zu wissen, Gott hat uns einen freien Willen gegeben und wir haben die Verantwortung, aus unserem freien Willen zu entscheiden, will ich ein Leben mit Jesus führen? Will ich dieses das Alte hinter mir lassen und mich nach dem Neuen ausstrecken, bin ich bereit dafür.
Ja.
Alles, wie du vorhin auch gesagt hast, als wir uns vorbereitet haben, hast du auch gesagt, so das Alte muss sterben.
Ja.
Und ich finde auch in diesem, wo Ruth sagt, da wo du stirbst, da sterbe ich auch.
Mhm.
Das ist wie ein Zeugnis, wie eine Taufe, ein Bekenntnis.
Mhm.
Ich lasse das Alte hinter mir. Und streck mich nach dem aus, was vor mir liegt, auch wenn es unbekannt ist.
Absolut.
Ich bin bereit dafür, diesen Gott nachzufolgen, den ich nicht kenne, den meine Vorfahren nicht nachgefolgt sind. Aber ich bin bereit, weil ich habe gehört, und selbst wenn nur ein bisschen von Naomi, das bisschen, was sie von Naomi mitbekommen hat, dass es da einen Gott gibt, der gnädig ist.
Boah. Das ist so schön.
So, ne?
Und ich denke die ganze Zeit, wo du jetzt gerade erzählst, ich denke die ganze Zeit darüber nach, also Naomi hat ja zwei Schwiegertöchter. Und Orpa entscheidet sich, dort zu bleiben und Ruth kommt mit. Ich glaube, dass alle drei Frauen eine Sache vereint und das ist die Trauer um ihre Männer. Sie trauern ja praktisch um die Männer, weil sie nicht mehr da sind. Und in solchen Momenten, gerade zu der damaligen Zeit, war das ja so, ein Mann zu haben, rettet deine Existenz als Frau. Dann hast du eine gesicherte Existenz, du kannst leben, du bist eine angesehene Frau in dem Moment. Das heißt.
Und das gibt's ja noch in vielen Kulturen.
Richtig, das besteht ja bis heute. Und dass sie keine Männer mehr haben, hinterlässt ja eine Riesenlücke. Das heißt, gesellschaftlich wussten die Leute, guck mal, die haben keine Männer mehr. Auf der anderen Seite eine tiefe Trauer, weil ich denke, da ist doch bestimmt auch irgendwo Liebe im Spiel gewesen. Die haben sich ja auch, ne? Die haben ja auch geheiratet, die hatten ja Ehepartner. Und in diesem Fall zu wissen, sie sind in einem Trauerprozess. Nicht zu vergessen, sie sind in einem verwundeten Moment, in einem Trauerprozess, das Alte loszulassen. Und in diesen Momenten eine Entscheidung zu treffen, finde ich, braucht noch mal mehr zusätzlich Mut. Sie kamen nicht aus einem Heiti-Teiti und Happy-Clappy-Leben und alles ist gerade easy. Ach ja, okay, jetzt ist hier Hungersnot, komm, lass uns mal wegziehen. Sondern sie hatten eine Situation, die sie sehr herausgefordert hat. Und im Leid, in der Trauer, in einem tiefen Zerbruch nicht zu wissen, ist meine Existenz überhaupt gesichert? Also was passiert, wenn ich springe? Was passiert, wenn ich gehe? Gibt es nun mal diese zwei Entscheidungen, die wir treffen? Und das hast du sehr richtig gesagt. Gott hat uns diesen freien Willen gegeben, zu entscheiden, möchten wir in einer Situation von Trauer und von Not und von Verlassensein und von nicht wissen, wo es hinführen wird, was ja die Frauen erlebt haben, eine so wichtige Entscheidung zu treffen, die die Existenz ja in dem Sinne bedrohen kann? Also ich ziehe meinen Hut. Deswegen, so wie du es sagst, das ist sehr vorbildlich. Das ist sehr vorbildlich. Es kommt in meinen Augen der Entscheidung von Maria zu sagen, ja, der Heilige Geist wird über mich kommen und ich werde vom Himmel empfangen und ich werde schwanger werden und werde ihm den Namen Jesus geben. Ich finde, das ist ein ähnlicher Akt des Gehorsams, ein ähnlicher Akt, ich vertraue meinem Gott mehr als meinen eigenen Umständen, die ich jetzt gerade sehe. Das finde ich herausragend, ehrlich, das ist also nur berechtigt, dass diese Geschichte dort steht. Und natürlich, also ist das eine gewisse hochdramatische Situation, aber du hast es sehr richtig gesagt, das ist eine glaubende und eine treue Frau. Ich bin voll fasziniert von dieser Frau, wirklich.
Ja, sie darf ruhig ein Vorbild für uns sein, ne?
Absolut.
Definitiv in Herausforderungen, diese Geschichte, die ist ja von Leid getragen, also sei es die Geschichte von Naomi und Elimelech, die in einem Land leben, wo Hungersnot plötzlich herrscht und sie einfach verzweifelt sind und nicht mehr weiter wissen. Sie entscheiden sich ganz klar, wir ziehen in ein fremdes Land, ein Land, das eigentlich es sind Feinde von dem Volk Gottes.
Ja.
Es sind deren Feinde. Und sie gehen genau in dieses Land. Das ist doch so interessant.
Absolut.
Weil sie erwarten, dass sie da Hoffnung bekommen, dass sie da Antwort bekommen und Hilfe bekommen und dass die Hungersnot aufhört. Aber diese Hungersnot, die Gott damals gesendet hat, war ja, oder wo die Menschen selbst es sich zuzuschreiben haben, leider, weil sie einfach sich von Gott abgewendet haben, dass diese Hungersnot, sie symbolisiert ja auch was Geistliches,
genau.
Eine geistliche Hungersnot.
Das hast du sehr schön geschrieben, auch in dem Buch.
Und darum geht es in diesem Buch eigentlich. Es ist zwar etwas, was real ist, aber das darf ruhig, und das ist das, was ich in dieser Studie so gerne immer wieder anspreche, lass uns das auf unser Leben betrachten. Mhm. Wo ist bei uns in unserem Leben geistliche Hungersnot oder Hungersnot auch real?
Ja.
Wo erlebe ich das und wo wende ich mich vielleicht von Gott ab oder bin schon von Gott abgewendet oder habe mich abgewandt von Gott.
Das, finde ich, ist eins der krassesten Punkte, der mir in diesen letzten Tagen tatsächlich sehr aufgefallen ist. Dieser Punkt mit der Hungersnot. Wirklich, da hast du so besondere Fragen auch einfach ausgearbeitet, wo wir das in dem Sinne für unser geistliches Leben erleben. Wo erleben wir Hungersnot oder wie wir da durchgegangen sind? Und ich finde, also weil du ja vorhin über die Namensbedeutung gesprochen hast, ist mir der Mann von Naomi, der Elimelech, ist so mir in diesen letzten Tagen aufgefallen, weil sein Name bedeutet, mein Gott ist König, und dennoch macht er diesem Namen, den Gott ihm gegeben hat, mein Gott ist König, überhaupt keine Ehre, weil er diese Entscheidung getroffen hat, dieses Land zu gehen, ohne mit Gott darüber zu sprechen. Er trifft einfach von sich aus eine Entscheidung und sagt, ich mache einfach. Und das hast du, also ich finde gerade in Bezug auf diesen Mann, weil er natürlich ja auch als Oberhaupt der Familie wie vorangegangen ist, trifft eine Entscheidung ohne Gott und das sollte eigentlich dann wie ein Land sein von Milch und Honig und da sollte alles sein, aber er ist dort gestorben in dieser Hungersnot. Er hat praktisch es nicht wie umgekehrt und hat gesagt, okay, mein Gott ist König, ich setze meinen Gott als meinen König, sondern er hat anders gelebt. Und das ist für mich etwas, was ich durch deine Studie so verinnerlicht habe, wirklich, das ist unglaublich stark einfach, was ich mitgenommen habe. Möchte ich, wie so ein Elimelech, wenn ich in Situationen bin und die sind wichtig, eine Entscheidung zu treffen, möchte ich Gott mit involvieren. Weil überall, wo ich dann mit alleine entscheide, ist das oft, als würde ich wie durch eine Dürre gehen, als würde ich durch eine Hungersnot gehen, als würde ich irgendwie nicht wissen, Gott, bist du überhaupt da? Und manchmal stecken wir dann mitten in so einer Hungersnot und fragen, ja, bist du überhaupt da, Gott? Und realisieren erst im Nachhinein, ich habe ja Gott gar nicht gefragt. Ich habe ihn ja gar nicht einbezogen in meine Situation, gar nicht einbezogen in meine Geschichte. Und das zum Beispiel, wo Ruth dann sagt zu Naomi, dein Gott ist mein Gott, bedeutet, sie macht sich eins und sagt, ich vertraue deinem Gott, ich vertraue deiner Entscheidung. Wo ich sage, das ist wie eine Wiederherstellungssituation, die der Elimelech vorher wie anders gemacht hat. Da, wo er praktisch das nicht mit Gott in dem Sinne in Einheit entschieden hat, vielleicht auch nicht mit seiner Frau, das wissen wir nicht, das steht jetzt nicht da. Aber wo er Gott nicht als diesen König oben gesetzt hat und gesagt hat, okay, ich entscheide, ich ziehe Gott mit ein in meine Entscheidung, da ist die Situation der Frauen nachher ganz anders. Und das, also das geht mir bis heute total nach, muss ich sagen.
Ja.
Also dieser, diese Situation voll.
Voll. Und ich finde auch, da darf man wirklich auch ehrlich sein zu sich selbst und auch zu Gott und das wirklich hinterfragen.
Ja.
Wo bin ich meinen eigenen Weg gegangen? Und wenn wir ehrlich sind, passiert uns das immer wieder.
Ja, das ist es.
Also mich hat die Studie selbst, also ich habe es in erster Linie für mich selbst studiert. Es ist mein Weg mit Gott und wo ich selbst prüfen durfte, so vieles in meinem Leben. Und ich glaube, so eine Studie zu schreiben, ist erstmal für einen selbst so, ne, das Learning überhaupt.
Ja. Yeah.
Aber ganz kurz im Allgemeinen auf die Studie zu sprechen. Ihr werdet auf jeden Fall in dem Podcast jetzt nicht hören, dass wir auf jedes einzelne Detail eingehen. Denn unser Wunsch ist natürlich auch, dass ihr selbst diese Studie liest.
Genau.
Oder euch mit dem Buch Ruth auseinandersetzt, dass ihr einfach so ein paar Informationen mehr bekommt. Was überhaupt hinter dieser Geschichte steckt. Was aber unser Wunsch ist, auch in dieser Podcast-Folge kurz auch darauf nochmal einzugehen, wie studiert ihr eigentlich die Bibel?
Sehr gut, ja.
Warum gibt es diese Studie? Es ist natürlich der Wille, dass wir mit der Studie die Bibel studieren. Aber mein Wunsch war in erster Linie, und das ist das, was du in der Studie auf jeden Fall nicht finden wirst, ist, dass die ganzen Bibelverse drinne verankert sind oder zu finden sind. Das ist nicht der Sinn dieser Studie. Ich habe versucht, so wenig wie möglich aus der Bibel an Versen aufzulisten. Wenn du liest, wirst du merken, in den einzelnen Versen, in den ganzen Erklärungen, dass immer wieder in Klammer Bibelverse stehen, aus der gesamten Bibel, die immer wieder quasi darauf hinweisen, da steht das, da kannst du nochmal das nachlesen. Das ist damit gemeint. Also wenn du studierst, mach immer wieder Stopp, auch wenn es wirklich viel ist, aber es ist gut, wenn man studiert, auch die anderen Bibelverse mitzulesen. Und ein wichtiger Punkt, den ich hatte, als ich mich jetzt für diesen Podcast vorbereitet habe, ich bin ins Gebet gegangen, habe Gott gefragt, so, was dürfen wir vermitteln? Und das Thema Bibelstudium soll auf jeden Fall ein Teil sein. Das will ich einfach kurz erklären, wie wir die Bibel studieren. Und einen Satz habe ich mir aufgeschrieben, den ich plötzlich gehört habe. Und das war der Satz, ein Bibelstudium ist nicht, es soll uns nicht dazu dienen, Wissen anzueignen.
Ja.
Denn oftmals machen wir ja genau das, dass wir uns dieses Wissen aneignen wollen. Sondern der Hintergedanke eines Studiums ist, die Beziehung zu Gott zu vertiefen.
Sehr schön. Sehr
das habe ich mir so aufgeschrieben. Ja. Das ploppte so auf in der Vorbereitung. Ja, ich möchte meine Beziehung zu Gott vertiefen mit so einem Studium und nicht mein Wissen irgendwie füttern, sättigen.
Ja.
Verstehst du, wie ich das
absolut,
meine?
Absolut, absolut. Das ist, finde ich, total spannend, weil ich glaube, dass es auch viele interessiert, wie studierst du denn die Bibel oder wie machst du das? Erzähl mal, was ist für dich von den Rahmenbedingungen wichtig? Also was brauchst du von den Rahmenbedingungen, um die Bibel zu studieren? Und welche Elemente dürfen nicht fehlen in deinem Bibelstudium?
Definitiv an erster Stelle, wenn ich ein Buch aus der Bibel studiere, ich habe mich für ein Buch entschieden, vielleicht hat es mir auch Gott aufs Herz gelegt, fange ich an, das Buch zu lesen, bevor ich andere Studien lese, bevor ich eine Bibel lese mit Erklärung, eine Studienbibel. Bevor ich all das mache, lese ich erstmal selbst. Ich mache mir mein eigenes Bild. Ich liebe es zum Beispiel, eine Bibel zu benutzen mit Schreibrand. Das kann ich einfach jedem empfehlen, weil ich es liebe, in meine Bibel reinzuschreiben. Meine Gedanken, meine Fragen, Eindrücke, die mir Gott auch vielleicht auch gibt während des Lesens. Und ich schreibe das alles so auf. Und so würde ich immer ein Studium beginnen.
Darf ich kurz einmal fragen, welche Übersetzung würde sich denn in dem Sinne für ein Bibelstudium deiner Meinung nach gut eignen? Wenn wir schon mal so.
Boah, das finde ich halt, das finde ich total schwierig. Also ich würde einfach mehrere Übersetzungen lesen tatsächlich.
Sehr gut.
Ich mag sehr gerne die Schlachterübersetzung, damit habe ich auch gestartet. als ich anfing, die Bibel zu lesen. Ich weiß, dass die Schlachterübersetzung eine sehr schwere Übersetzung ist. Sie ist aber nah am Urtext. Mhm. Und das war mir sehr wichtig, weil ich es liebe, wie auch zum Beispiel bei den Begrifflichkeiten, bei den Namen, die Erläuterung, die Erklärung der Namen. So studiere ich auch die Bibel, dass ich gucke, also ich lese zum Beispiel ein Vers und irgendwas in diesem Vers fasziniert mich. Ein Wort, das ich einfach, wo ich merke, der Heilige Geist will mir hier was offenbaren. Mhm. Er will mir irgendwas zeigen. Mhm. Und in einer Bibel, die nah im Urtext ist, kann ich das mehr verstehen, wie es gemeint ist im Urtext, wie das geschrieben wurde, wie Gott einfach das gemeint damit hat. Mhm. Und dann fange ich an, wirklich ein Wort zu studieren. Tatsächlich sogar manchmal. Mhm. Genau, deswegen, also ich habe die Schlachterübersetzung, liebe es aber zum Beispiel mit der Hoffnung für alle zu arbeiten. Die ist nicht nah am Urtext, aber sie ist super, super easy für jeden, der beginnt, die Bibel zu studieren. Mhm. Die ist ganz, ganz leicht zu lesen. Und ich würde sagen, vielleicht hat man auch beide Bibeln parat. Eine Schlachter zum Beispiel und eine Hoffnung für alle, dass man sagt, okay, wenn ich diesen Satz jetzt hier nicht verstehe, diesen Vers, dann lese ich das in einer anderen Übersetzung nach. Mittlerweile brauchst du ja nicht zigtausend Bibeln, du kannst ja auch mit der Bibel-App einfach mal reingucken und die Übersetzung abändern. Ne? Und eine Studienbibel finde ich auch super. Da gibt es so viele Erklärungen, das finde ich auch super schön. Aber ich google auch einfach. Ne? Manchmal zum Beispiel, es ergibt sich, dann lese ich einen Satz, einen Vers und den will ich mehr verstehen und dann google ich diesen Vers.
Super.
Ja. Zum Beispiel Lukas 1, Vers 9, ich einfach nur ein Beispiel, Erklärung. Und dann lese ich bei Google, gehe ich auf mehrere Seiten und lese, was das zu bedeuten hat. Wer hat das alles studiert und wie. Was denken die Menschen darüber? Ne?
Ja.
Wie machst du das denn?
Absolut. Also ich finde das total spannend, dass du genau das ansprichst. Das ist bei mir nämlich ähnlich. Also ich mag, also die Schlachter und die Hoffnung für alle, ich mag zum Beispiel fürs Neue Testament die NGÜ eigentlich ganz gerne. Die lese ich gerne. Mhm. Auch die Psalmen mag ich gerne in der NGÜ studieren und lesen. Die ist in meinen Augen auch recht nah am Urtext und hat aber trotzdem noch ein paar weichere Formulierungen, die etwas deutlicher sind, wo ich persönlich, ich liebe das total. Bei mir ist es ähnlich, ich nehme oft an ein ganzes Buch, dass ich dann sage, ich lese ein ganzes Buch der Bibel, zum Beispiel Jakobus ist bei mir voll oben auf, ich liebe dieses Buch, Jakobus zu lesen, da geht es halt auch, ne? Seid standhaft in allen Prüfungen, also auf jeden Fall, ich liebe das einfach komplett zu lesen und zu forschen, okay, wer hat das Buch geschrieben? Aus welcher Feder kommt das? Aus welcher Zeit kommt das? Was ist der Ursprung? Was ist überhaupt in dem Sinne, was wird damit gesendet? In welche Gemeinde, in welchen Ort wird genau das Buch gesendet? Das finde ich irgendwie auch immer wichtig. Also ich liebe diesen Kontext des Urtextes. Also wer hat es geschrieben? Wohin wurde es gesandt? Was war das Ziel? Und das zum Beispiel mag ich total gerne. Natürlich ist das jetzt so im Alten Testament mit so Geschlechtsregistern ein bisschen was anderes so. Aber grundsätzlich muss ich sagen, mag ich das einfach im Urtext. Ich liebe das auch zu googeln und die einzelnen Stellen herauszuschreiben. Und bei mir ist das auch so, dass, also ich liebe auch Bibellesepläne. Also das ist für mich auch etwas, wo ich sage, es gibt so einzelne Lesepläne, die zu den einzelnen Büchern der Bibel sind. Also, keine Ahnung, du studierst Standhaftigkeit im Glauben und dazu gibt es einen Bibelleseplan, dann liest du den ganzen Jakobus. Also ich nehme jetzt mal mein Beispiel. Mhm. Das mag ich auch total gerne, um zu gucken, okay, welche Verknüpfungen haben denn andere Leute mit dem Urtext? Ich mag es auch gerne, diesbezüglich zum Beispiel Predigten zu hören, wenn jemand sagt, ich nehme den ganzen Jakobusbrief auseinander und beleuchte das, schaue ich und höre ich auch manchmal gerne rein, was sagen andere Menschen dazu. Mhm. Das ist für mich, gehört wie mit zu einem Bibelstudium dazu, um die Gedanken einfach ein bisschen zu erweitern. Aber eben gegründet auf die Basis, so mache ich das auch ähnlich wie bei dir, ich lese das als erstes selbst alleine. Und das sind dann praktisch die Informationen oder die Stränge, die man noch hat, um sich weiter mit diesem Buch, was dich sowieso schon beschäftigt, zu beschäftigen. Und eine Sache des Bibelstudiums, die finde ich total wichtig, ich versuche, es klappt nicht immer, aber ich versuche, Verse auswendig zu lernen. Ich versuche mir, die so aufzuschreiben, in dem Sinne so einfach wie möglich, manchmal nur einen Satz, manchmal nehme ich dann wirklich auch einen Vers, der sehr prägnant ist, hänge mir den irgendwo hin oder setze mir den als Reminder. Es ist ein Schatz, also ich habe das als Kind früher gelernt, Bibelverse auswendig zu lernen. Merke, dass es bis heute mein Leben sehr prägt, diese Verse von damals auswendig gelernt zu haben. Und ich möchte mich selbst wie trainieren, wichtige Verse, natürlich auch vielleicht alle möglichen Verse, ich würde am liebsten alles auswendig können, aber selbst wenn ich es nicht kann, diese Verse, die mir prägnant und wichtig sind, mehrmals am Tag zu lesen, auszusprechen, hat sowieso eine Kraft, aber versuchen, sie auswendig zu lernen. Genau.
Mhm, mh. Richtig stark. Ja, jeder hat so seins, wie er die Bibel studiert. Ne?
Voll.
Aber ein Tipp, den ich auch habe, finde es auch sehr interessant, auf YouTube gibt es ja auch ganz viele, nicht nur Predigten, aber auch Verfilmungen. Ja. Und es gibt das Bibelprojekt, so heißt es. Da gibt es zu jedem Buch aus der Bibel eine Erläuterung, also einfach so ein Start. Worum geht es in diesem Buch? Wer hat das geschrieben? Richtig. Zu welcher Zeit? So wie du es auch erzählt hast. Und das habe ich geliebt. Am Anfang meines Bibelstudiums habe ich mir erstmal das alles angeguckt. Mhm. Das Bibelprojekt heißt es. Und dann habe ich einfach mir alles aufgeschrieben, meine Bibel, einfach so zu Beginn. Mhm. Okay, das sind die Dinge, die hinter diesem Brief stecken. Yeah. Das kann ich wissen oder sollte ich wissen, weil dann ist es für mich viel einfacher, richtig, in dieses Buch einzusteigen, weil ich weiß, okay, warum schreibt das Paulus zum Beispiel?
Richtig. Mhm.
Warum schreibt er das an diese Gemeinde, zum Beispiel die Korinther? Kein einfaches Volk, so, ne? Wieso schreibt er so? Warum sagt er das und das zu den Frauen? Und so weiter und so weiter. Das ist so interessant, wenn wir so den Hintergrund kennen, können wir das viel mehr verstehen.
Absolut.
Aber bei all dem Verstehen finde ich das trotzdem dennoch wichtiger, den Heiligen Geist mit einzubeziehen.
Ja, sehr gut. Das hattest du, finde ich, ganz am Anfang auch erzählt, wie du die Bibel studierst. Finde ich das so schön. Dein Satz, den du gesagt hast, ein Bibelstudium ist dazu da, um die Gemeinschaft mit Gott zu vertiefen, um die Beziehung zu Gott zu vertiefen. Das, finde ich, ist eins der tiefsten und wichtigsten Sätze. Und ich glaube, natürlich versucht jeder Christ, Gott irgendwie kennenzulernen, auch durch die Bibel. Ich denke, was es aber braucht, und das sagt Paulus in Epheser, ich denke, das muss Epheser 1 sein, Gott gebe euch diese erleuchteten Augen des Herzens. Und ich denke, mit erleuchteten Augen des Herzens ein Bibelstudium anzufangen, die Bibel zu studieren. Oder jetzt, wie hier in diesem Fall, die Ruth-Studie in dem Sinne so in einer Form, in einer wundervollen Exzellenz auszuarbeiten, braucht eine erleuchtete, also wie eine Erleuchtung von Gott selbst, erleuchtete Augen des Geistes, um ihn zu erkennen. Weil sonst lesen wir das einfach nur wie ein Buch und dazu ist es nicht gedacht, sondern es ist dazu gedacht, mit Augen der Erkenntnis, die erleuchtet sind, Gott besser kennenzulernen und mit ihm in diese Beziehung hineinzutauchen.
Genau. Und je mehr wir Gott kennenlernen, das ist so interessant, desto mehr lernen wir auch uns kennen.
Ja. Ja.
Das ist so schön und das ist das, was Gott sich wünscht, dass wir nicht nur mit dem Verstand was lernen, so wie wir das von der Schule, Studium, was auch immer kennen, sondern dass wir das auch geistlich betrachten und das auf unser Leben auch beziehen. Das ist so wichtig, weil selbst im Alten Testament, wenn wir Dinge lesen, hat immer eine geistliche Sicht.
Absolut.
Zum Beispiel die Hungersnot. Mhm. Es ist eine geistliche Ebene, die wir wahrnehmen dürfen und auf unser Leben wie anziehen dürfen und prüfen dürfen durch das Buch Ruth, wo habe ich diese Hungersnot? Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir einfach nur Wissen uns angeeignet, aber das Geistliche, das ist eine Nahrung, das ist etwas, was uns auch, was uns wachsen lässt, das ist super, super wichtig.
Ne? Und ich finde da zum Beispiel auch genau an diesem Punkt, da hast du schon ganz viele Aspekte gegeben. Es geht in einem Bibelstudium in meinen Augen nicht um die Quantität, das heißt, dass du viel durchliest und sagst, okay, so, ich habe jetzt mir vorgenommen, dieses ganze Kapitel muss ich jetzt lesen und das ist jetzt aber gerade, und du merkst, wow, nee, in den ersten drei Versen, wow, da spricht Gott so stark zu mir, dann musst du nicht krampfhaft das komplett zu Ende lesen, sondern du darfst auch in dem Moment einmal anhalten, wenn Gott sagt, hey, ich spreche gerade zu dir in den ersten paar Versen, darf ein Bibelstudium auch nicht nur um die Quantität gehen, sondern um die Qualität. Und die Qualität sagt, in diesem Moment darfst du auch anhalten, weil niemand schickt dich in die Eile und niemand sagt, hey, beeil dich mal, du musst dieses Kapitel jetzt durchlesen oder du musst das Brief diesen Brief jetzt durchlesen, sondern es geht um die Qualität, um die Beziehung. Und wenn Gott in dem Moment sagt, ey, ich bin in den ersten zwei, drei Versen, ich spreche zu dir, weil sie gerade voll wichtig sind, halte an. Halte an und höre auf Gottes Stimme in dem Moment, wo du die Bibel liest. Und was mir auch oft hilft, in dem Moment, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt da dieses Buch der Bibel vor mir, ich möchte das lesen, dass du im Vorfeld ein Gebet sprichst und sagst, Heiliger Geist, sprich zu mir. Durch genau dieses Kapitel, was ich jetzt gerade lese, sprich zu mir, ich möchte Gott immer besser kennenlernen. Und in dem Moment, wenn ich bete, bevor ich ein Bibelstudium starte, gehe ich mit einer Erwartungshaltung daran, Gott spricht zu mir. Manchmal spricht er durch das ganze Kapitel. Manchmal hast du eine Sehnsucht, alles zu lesen, weil du sagst, boah, ich will das alles verstehen und mein Geist ist ganz hungrig und ich will immer mehr davon, dann ist es wundervoll. Manchmal ist vielleicht das Herz so sensibel, dass du sagst, Gott spricht zu mir und er ist in den ersten drei Versen zu finden. Deswegen, in meinen Augen geht es niemals um die Quantität, Hauptsache viel und schnell und alles durchlesen und das Wissen hier im Kopf anzusammeln, sondern es geht um diese tiefe, tiefe Beziehung zu unserem Gott.
Ja, voll, total. Und ich finde auch, dass wir uns selbst manchmal diese Eile schenken, dass wir uns selbst so einen Druck geben, ich muss doch mehr lesen, weil sonst habe ich heute wieder so wenig in der Bibel gelesen, zum Beispiel. Ne?
Ja.
Und ich selbst, also ich kenne dieses Gefühl, ich möchte mehr Wissen haben, indem ich, wenn ich die Bibel lese, einfach mehr diese Geschichte auch, die dazu findest oder die einzelnen Geschichten, dass wenn ich mit jemandem über etwas spreche, dass ich auch diese Dinge weiß. So, ne? Das empfinde ich auch so, aber gleichzeitig habe ich das schon so oft erlebt, dass ich anfing, die Bibel zu lesen. Und wie du sagst, in den ersten Versen spricht schon Gott zu mir. Und dann vertiefe ich mich und teilweise sinne ich den ganzen Tag über einen Vers nach, über ein Wort, manchmal sogar nur über ein Wort. Und spinne mir sonst was zusammen und spreche mit Gott und diskutiere und philosophiere über so viele Dinge nach. Und dann merke ich so, ich bin gar nicht so viel weitergekommen und bin manchmal so auch enttäuscht von mir selbst. Aber dennoch geht es hier nicht darum, ja, wie so wie du sagst, so viel Wissen anzueignen, sondern einfach so diese Beziehung zu Gott, mit Gott zu vertiefen. Ne? Und das wünscht er sich durch das Wort, wenn wir darin lesen. Ja. Richtig schön. Lass uns doch noch mal ganz kurz auf das Bibelstudium eingehen. Ich habe noch ein paar Gedanken dazu und auch, wie wir das in der Studie selbst, in der Root-Studie finden.
Ja.
Und dazu nehmen wir doch noch mal eine neue Podcast-Folge
auf. Absolut.
Ja?
Ja,
okay.
Ja.
Dann sage ich mal bis gleich.
Bis gleich.